Okay. Noch.
Sie hat was gesagt.
Meinst du, sie schließt? Wollen wir warten, bis sie uns rausschmeißt?
Ja.
Wir können sonst durchs Fenster gehen, vielleicht.
Ja, genau. Vielleicht.
Okay,
ich muss nur.
Ich schneide das rein.
Ja, genau.
An den Schluss, Outtakes.
Genau.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee einer Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Weites Feld, der Podcast. Das wird jetzt hier kein ASMR-Video oder sowas ähnliches, aber ich stimme euch mit meinem Flüstern schon mal ein kleines bisschen auf die Folge ein. Ich habe nämlich in der Bibliothek des Barbican Centers in London die Klarinettistin Heather Roche getroffen und mit ihr über die Arbeit im Bereich der neuen Musik, das Blogschreiben und ihr Projekt Composing Wikipedia gesprochen. Wie ihr im Intro schon ein bisschen gehört habt, ist immer mal so eine Mitarbeiterin der Bibliothek durchgelaufen und hat uns darüber informiert, dass die Bibliothek gleich schließt. Wir sind deswegen mitten im Interview nochmal kurz umgezogen und haben irgendwie in einem relativ halligen Flur die letzten paar Fragen aufgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das Gespräch auf jeden Fall trotzdem gut mitverfolgen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Heather, freut mich total, dass das jetzt so spontan klappt in deiner kurzen Pause, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Du kommst gerade aus einer Probe und du gehst auch gleich schon wieder in eine Probe. Erzähl doch mal, was du hier gerade so machst.
Genau, also die sind eigentlich Proben für ganz verschiedene Projekte. Also ich war gerade in einer Probe mit einem Komponist, der heißt Lawrence Crane, und wir machen nächste Woche 3 Tage, also mein Ensemble da macht eine Residency in ein Venue in London, und dann heute Abend habe ich eine Probe für ein Projekt, der fängt morgen an, also wir haben morgen 3 Konzerte, also eigentlich diese Woche ist also relativ beschäftigt bei mir, es ist nicht so super normal, aber macht Spaß und
Und deswegen haben wir quasi auch nur ganz wenig Zeit. Wir sitzen hier in der Bibliothek vom Barbican Center.
Genau.
Im Hintergrund rauscht der See von draußen durchs Fenster rein.
See.
Ja. Und deswegen vielleicht nur so als ganz kurzes Intro. Sonst kann man das natürlich ewig erzählen. Aber wie bist du ursprünglich denn eigentlich überhaupt zur Musik gekommen? Und wann kam dir die Idee, dass du Profi werden möchtest?
Ach so, also eigentlich habe ich die Schule wechselt mit 11 Jahren, und ich hatte Probleme, also neue Freunde zu finden. Und also ich habe der Bläserensemble, also Mitglied, also mitgemacht. Und dann, also die Klarinette kennt ich gar nicht, und dann habe ich damit angefangen. Da war noch eine Schülerin da, die sagte, also spiele die Klarinette wie ich, und habe ich mitgemacht, und das war es eigentlich. Also ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, und dann habe ich ganz spät entschieden eigentlich, dass ich Musiker sein wollte, und musste ich relativ hart arbeiten für ein paar Jahre, damit ich also auf der Level sein könnte. Aber ja, für mich war das war interessant, weil ich wohnte also in einem kleinen Staat, ganz Westen in Kanada, und da war, also es war nicht so wie in Deutschland, diese große Musikszene, da war relativ nichts, und ich hatte da auch diese Idee, dass, also eigentlich keine Ahnung, wie man also eine Karriere in Musik macht, also wie das aussieht. Also war mir auch super unklar bis relativ, weiß nicht. Das hat relativ lang gedauert, bis ich meinen Platz in der Welt gefunden hat.
Das hat aber jetzt mittlerweile ganz gut geklappt. Du bist so eine richtige Expertin geworden für zeitgenössische Musik und vor allem auch für experimentelle Spieltechniken an der Klarinette. Wir haben uns kennengelernt in Luxemburg, genau. Bei einem Festival da in der Philharmonie. Und dort hast du auch Stücke gespielt mit Elektronik und mit eben Multiphonics und verschiedenen anderen Dingen. Du hast darüber auch mittlerweile einen sehr erfolgreichen Blog geschrieben. Wie kam es denn ursprünglich, dass du dich mit sowas beschäftigt hast? War das einfach, weil es in den Stücken vorkam? War es im Studium, dass du dich mit neuer Musik irgendwie, hat der Lehrer das gesagt oder kam das von selbst? Oder wie bist du so zur neuen Musik gekommen?
Also ich hatte viele Freunde, die Komponisten waren. Und also das war sehr, sehr klar, dass ich die Stücke von meinen Freunden mache. Also das war immer für mich Zusammenarbeit. Und ich glaube, mit einem Blog ist es auch so, dass jeder Blogpost ist wie eine kleine Zusammenarbeit in Wörter und Musik und sowas. Und aber zu neuer Musik dann später, das war mit 22 Jahren, war ich bei dieser, da gibt es ein tolles Festival in Graz, Impuls, und die haben da einen 2 Wochen langen Kurs für neue Musik, und da habe ich andere Leute, die neue Musik immer spielen, tätig. Und dann dachte ich, oh, das möchte ich gerne. Und zu dem Blog, ich habe eigentlich meine Doktorarbeit in Performance gemacht, was nicht möglich in Deutschland ist, aber in Großbritannien schon. Und danach, als das fertig war, diese Forschungsseite, mein Gehirn, ich wollte einen Platz finden, wo ich diese, ich sag mal, Gehirnseite benutzen konnte. Und dann habe ich mit der Blog gefunden. Und das war auch ein Teil, Komponisten fragen immer die gleichen Fragen. Und ich dachte, es wäre eigentlich praktisch, wenn jemand mehr über Luftgeräusche oder Mehrklänge fragt, dann könnte ich sagen, okay, www. Das war viel einfacher.
Und so hat es angefangen. Du hast das einfach runtergeschrieben, so hast erstmal abgearbeitet, was dir zuerst eingefallen ist. Mhm. Und das ging ja vermutlich relativ klein los, oder? Mit einem Artikel irgendwie. Und wie hat sich das mit der Zeit entwickelt? Also das wurde ja immer größer, mehr Leser auch und wahrscheinlich mehr Feedback auch. Und genau. Wie waren da so die Entwicklungsschritte?
Genau, das war mehr eine totale Überraschung. Ich habe mein erstes Post, das war eigentlich über Luftgeräusche, und ich habe das über Facebook gepostet, und da war so viele Likes und Shares, und dachte ich, warte, da habe ich hier was. Und ich habe gedacht, das ist so viel besser als ein Buch. Also da gibt es ganz viel für neue Musik, für Instrumente, wie man für ein Instrument schreibt, aber mit dem Blog hat man die Sounds einfach da und man kann das ändern über die Zeit. Und Da war nie am Anfang die Idee, dass ich das groß machen wollte. Ich habe immer gedacht, ich mache 6 Posts oder irgendwas, 6, 7, 8, und dann bin ich fertig damit. Aber das war ein bisschen addictive. Ich wollte immer mehr machen. Und jetzt, aber in den letzten 3 oder 4 Jahren, bin ich zu beschäftigt mit Konzerten. Und der Blog hat natürlich viel geholfen, damit, weil es, ich würde gerne nicht arrogant klingen, aber da gibt es nicht so viele Komponisten, die meinen Namen nicht kennen, nur wegen dem Blog eigentlich.
Mittlerweile ist es eigentlich auch eine Anlaufstelle für Komponisten geworden, die etwas schreiben wollen und die dann schauen, was ist möglich, ja, wie notiert man das? Treten die dann auch in Kontakt mit dir noch, obwohl im Blog ja eigentlich schon alles steht, und wollen dir vielleicht Scores schicken oder sowas?
Ja,
wahrscheinlich sehr oft.
Ja, natürlich, relativ oft. Ich glaube, es ist nicht so einfach für junge Komponisten, was finden, wo die kostenlos was lernen können. Deswegen ist es so.
Fachliteratur ist oft ziemlich teuer wahrscheinlich,
ja,
oder?
Natürlich.
Gibt es was überhaupt in der Richtung?
Da gibt es ein paar Sachen, aber die kosten 50, 60 Euro. Und also wenn man Studenten ist und man denkt, da gibt es so viele Instrumente und man muss was für jede haben, oh, es ist zu viel. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es so, also relativ bekannt geworden. Und ja, die schicken mir, ja, ich muss auch leider in letzter Zeit sagen, also ich kann nicht antworten an jede E-Mail, weil es dauert 2 oder 3 Stunden pro Woche. Ich glaube, der Bibliothek schließt, glaube
ich. Was gesagt. Meinst du, sie schließt? Wollen wir warten, bis sie uns rausschmeißt?
Ja.
Wir können sonst durchs Fenster gehen, vielleicht.
Ja, genau.
Dadurch, dass das natürlich auch ziemlich viel Zeit kostet, das ist ja, also wenn man als Freelancer arbeitet, natürlich muss man Geld verdienen, das ist unbezahlte Arbeit am Anfang.
Ja.
Ich habe aber gesehen, du arbeitest mit Patreon als Seite zusammen. Was ist das für ein Konzept? Also jemand spendet etwas dafür, dass du sozusagen den Blog schreibst, oder wie ist das genau?
Ja, genau. Also ich glaube, viele YouTubers machen sowas auch. Also für jede Blogpost, man kann als Patron also 1 oder 2 oder 5 Dollar geben, spenden. Ja, das hat relativ gut geklappt eigentlich. Weil ja, am Anfang, also das kostet mir 1 oder 2 Tage, um einen Blogpost zu machen. Das ist relativ viel.
Wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt zu Hause und schreibst und hast währenddessen ein Mikrofon und eine Kamera aufgebaut und spielst wieder und schreibst wieder, oder ist das klar geregelt oder immer unterschiedlich?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber am meisten habe ich eine Idee und dann schreibe ich ein bisschen und dann mache ich die Aufnahme. Und durch die Aufnahmen finde ich immer noch was, das ich schreiben könnte. Also da geht ein bisschen also hin und her, wie du sagst. Ja, genau.
Und hat es dich selbst, also als abgesehen davon, dass es wahrscheinlich natürlich dabei geholfen hat, dich auch bekannter zu machen, hat es dich künstlerisch weitergebracht? Würdest du tendenziell sagen, das könnte vielleicht in der Zukunft auch für viele Künstler oder Musiker ein Weg sein, um irgendwie über ihre Arbeit zu berichten? Weil du sagst, ist es besser als ein Buch eigentlich? Man kann auch spontan reagieren, man schreibt nicht 500 Seiten und dann ist das sozusagen immer in derselben Version, sondern du kannst immer neue Kapitel hinzufügen, die immer aktuell sind.
Ja, stimmt. Und das passiert mir sehr oft, dass ein Komponist mir sagt, also kannst du sowas und sowas und sowas? Und ich sage, ich glaube, das ist nicht möglich. Und dann, wenn man das ausprobiert, man denkt, nee, das geht eigentlich. Und dann denke ich, oh, noch ein Blogpost.
Aber du sagst, du hast wenig Zeit. Schreibst du momentan überhaupt? Oder wie oft hast du früher geschrieben und heute?
Früher habe ich also jede Monat oder jede 2 Monate habe ich was gemacht. Oder im Moment habe ich, im letzten Jahr habe ich gar nichts gemacht. Aber ich habe eine Idee, also ein Residency oder irgendwas zu machen, wo ich zu Hause für eine Woche bleibe, macht 6 Posts und dann...
Das wäre so deine Idealvorstellung, dass du das dann so blockweise machst.
Also im Moment habe ich immer gedacht, ich finde einen Tag pro Woche und dann... Aber das schaffe ich nicht. Mhm. Leider. Also.
Du hast dich dann irgendwann zu dieser neuen Musik spezialisiert und machst eigentlich heute wahrscheinlich hauptsächlich oder nur zeitgenössische Musik. Ja. Wie würdest du sagen, wenn jetzt Studenten fragen, die sich für sowas interessieren, bist du eher jemand, der sagt, erstmal klassische Dinge auch erfahren, um sich dann zu spezialisieren? Oder wenn man merkt, mich interessiert das, sofort los und nur noch das tun, selbst wenn es ein Spezialgebiet ist, sage ich mal. Weil das ist oft natürlich die Frage, Professoren bilden oft natürlich klassisch aus. Ja. Ne? Und wenn aber manche Studenten vielleicht merken, es ist total spannend für mich und ich will eigentlich nur noch sofort das tun, würdest du die eher motivieren oder würdest du sagen, es ist eigentlich so ein gutes Fundament, auch immer wichtig? Wahrscheinlich schwierig zu sagen.
Schwierig zu sagen, aber also für Klarinetten, also vielleicht Hirzbläser insgesamt. Ich finde, da gibt es viele Techniken, dass man lernen kann, das eigentlich helfen beim klassischen Musik. Also mit meinen Studenten, wir machen immer also verschiedene Merklänge, damit man sehr, also viel mehr Kontrolle hat. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Und es macht auch viel Spaß, also diese verschiedenen Merklänge zu lernen. Und also eigentlich gibt es da so viele Arten von neuer Musik, das ist in mein Day-to-Day, das ist, es fühlt sich nicht so an, dass ich nur ein Ding mache.
Ich habe gelesen, du gibst auch Workshops und Kurse dafür, wie man iPads in Performances nutzt. Und ich meine, als Noten beispielsweise Blatt, das kennt man mittlerweile, viele werden es wahrscheinlich schon mal benutzt haben, um die Noten parallel dabei haben zu können. Aber als was benutzt du das iPad noch? Oder also, was sind Möglichkeiten für dich, das in der Performance zu nutzen?
Ach so, eigentlich nur, ich benutze das nur als Noten, aber als ich diese Workshops gemacht habe, also die Leute nutzen die nicht. Und ich war also Early Adopter. Ich habe eigentlich einen Workshop drin gemacht, das war 5 Jahre vorher.
Also noch niemand das genutzt hat.
Das ist relativ normal. Ich glaube, da gibt es Orchestern, die das nur machen. Und ich glaube, da gibt es so viel, also fürs Umfeld ist das super, also wenn man keinen...
Nicht mehr alles drucken muss.
Genau.
Okay, also es ging hauptsächlich um das iPad als Notenersatz sozusagen.
Genau.
Stichwort Composing Wikipedia.
Ah, ja.
Da gibt es ja immer mal diese Veranstaltungen und sowas. Kannst du dazu kurz was sagen?
Ich habe gelesen, dass bei Wikipedia, also 20% der Artikel sind über Frauen, was relativ schlecht ist. Und ich habe auch gelesen, dass die Wissenschaftler macht relativ oft diese Wikipedia Editathons, wo man zusammensitzt und Kaffee trinkt und macht viele neue Artikel für Wikipedia und man hat diese ganz schöne, also geschäftliches Gefühl und ich wollte auch sowas machen. Und da gibt es einen in der South Bank in London, die wollten mitmachen, weil die haben da diese Women in Music Teil, also da war Funding und sowas und wir also der Kaffee war bezahlt für uns.
Das ist echt das Wichtigste.
Genau. Also wenn man sitzt vor dem Laptop, und das war sehr interessant. Also wir haben, ich glaube, viel gelernt.
Das heißt sozusagen, ihr habt euch in einer größeren Gruppe getroffen und habt Artikel über weibliche Komponistinnen für Wikipedia geschrieben.
Genau, wir waren 60 Leute, ich glaube. So in London.
Also das ist die PC-Zock-Session, die moderne Gaming-Session der neuen Musikszene quasi.
Genau.
Die Mamis bringen Pizza vorbei und so und die Kids sind ganz blass im Keller und sind vom PC.
Genau. Ja.
Es ist aber nicht so einfach, Wikipedia-Artikel zu verfassen. Ne? Braucht man eine Genehmigung dafür oder kann jeder sofort beginnen, jetzt zu schreiben?
Also das ist relativ einfach. Man kann das in 2 Stunden oder sowas lernen. Also Wikipedia hat ganz viele Hilfeartikel, wo man was lernen kann. Aber die Basics sind relativ einfach. Und wir haben... Also ich habe eigentlich ganz viel studiert in die Wochen vorher, damit ich helfen könnte. Aber da waren ganz viele Leute da, die das nie vorher gemacht haben und also nicht so mit dem Computer so vereinigt waren. Und die haben das schon, in 2 Stunden waren wir alle ganz beschäftigt.
Okay, das heißt, man braucht jetzt irgendwie keine so eine, man muss nicht sich irgendwo bewerben,
nein,
dass man das darf. Das
nein,
darf sofort
nein,
jeder
nein.
tun.
Man muss eigentlich nicht einloggen. Man kann das auch anonym machen.
Okay.
Ja.
Und gibt es weiterhin solche Events? Planst du sowas nochmal oder war das jetzt mal sowas Kurzzeitiges?
Nee, ich glaube, ich mache das dieses Jahr nochmal im September, glaube ich. Ich würde das gerne einmal pro Jahr machen, wenn ich die Zeit habe. Ja.
Die Zeit ist wahrscheinlich das meiste Problem.
Ja, genau.
Das ist auch immer eine interessante Frage. Ich habe das oft gestellt den Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe. Du machst wahnsinnig viele Projekte, auch sehr international. Du schreibst noch den Blog und wer weiß, was du noch mit Komponisten immer noch parallel planst. Du hast sicher einige Kompositionsaufträge auch und sowas. Mhm. Wie machst du das zeitlich? Also gibt es ein hartes Zeitmanagement oder ist es denn so, dass wenn man sich das vorstellt, dein Tag so ein bisschen geteilt ist? Gibt es irgendwelche so festen Zeiten, wo du sagst, du musst dann natürlich E-Mails beantworten oder so? Denn oft ist es ja so, jetzt in der modernen Zeit ist die Gefahr, wenn das Handy jetzt so immer griffbereit ist, man könnte 2 Minuten üben, eine E-Mail schreiben, noch eine Minute üben, wieder. Regelst du das ganz strikt so, wann du was tust?
Ja, also das beim Üben funktioniert das viel besser, wenn man der Handy, in einem anderen Raum liegt, mhm, und dann ein Zeit plant, wo man nur E-Mails machen. Aber es ist mir auch, ja, es ist sehr gefährlich, weil oft, wenn man macht sehr viele zeitgenössische Musik und die Komponisten leben noch und die Partituren vielleicht nicht super perfekt sind, dann, dass man Fragen hat und man denkt, oh, ich kann einfach kurz E-Mail schreiben. Und, aber das normalerweise ist das ein Fehler. Weil, also wenn man
sehr viel Zeit kostet, üben, ja, Konzentration, man, Fokus.
Genau. Also das ist nicht so der, also Glamour-Podcast, wo man, also ich sage nur, organisiert sein.
Nee, es ist super interessant, weil jeder hat seine eigenen Strategien da und das ist, denke ich, super interessant, mal zu erfahren, wie das jeder so tut einfach.
Ja, ja, das stimmt. Das war eigentlich in sich selbst ein sehr interessanter, also Podcast, also Musik, Musiker und wie die sich organisieren.
Das stimmt, es gibt auch einige, die das nicht tun.
Genau.
Wenn man sich das vorstellt, du arbeitest wahnsinnig viele neue Stücke, auch mit Komponisten, die noch leben und es gibt sehr viel Konversation. Das bedeutet ja auch wahnsinnig viel Übezeit, ganz bestimmt. Ne? Es gibt kein großes Repertoire, was schon uralt ist, sondern es gibt immer Neues. Wie viel übst du so am Tag? Sehr viel?
Also als Student habe ich wahnsinnig viel geübt und ich glaube, man lernt, effizienter zu sein. Und ja, natürlich, da gibt es immer, jede Woche, da gibt es neue Stücke auf meinem Notenpult, aber man hat immer Strategien und ich glaube, es wird mir nicht so einfach, um die zu, also wörtlich sie zu erklären, aber ich glaube, ich mache das sehr intuitiv und ich glaube, das ist jetzt nur 1 oder 2 Stunden pro Tag und nicht jeden Tag, weil manchmal, wenn man 2 oder 3 Proben hat, dann, oder wenn man auf der Reise ist, dann geht das nicht, aber ich sitze relativ oft im Flugzeug oder im Zug mit der iPad einfach da, um Partitur zu lernen, weil ich glaube, als Student hatte ich das Gefühl, dass ohne die Klarinette in der Hand zu haben, man lernt nicht nichts. Aber jetzt, ich glaube, einfach Musik lesen und denken und träumen. Und
das heißt auch, so ein bisschen die Struktur von einem Stück klar machen und genau, einfach so darüber nachdenken, bringt manchmal vielleicht sogar mehr, als wenn man sofort ans Instrument geht und alles so probiert und manchmal funktioniert es nicht, man hat es noch nicht ganz verstanden. So.
Genau, genau. Und also auch in London, man lernt ganz, ganz schnell vom Blatt lesen. Also die machen das hier, die Musiker in London, die machen das so gut. Es ist super. Oder wenn man ganz viel Kammermusik macht, also ich mache fast nur Kammermusik, dann ist es super, ein bisschen Zeit mit der Partitur einfach lernen, wo die Kollegen spielen, was die machen, wo man was geben soll. Man kann das ein bisschen vorher planen. Und ja, das ist gut. Und man kann die Klarinette nicht ganz technisch also spielen. Man muss Pausen nehmen auch. Also.
Klar, Ansatz und so weiter. Natürlich, man kann genau, nicht so unendlich viel üben.
Genau, genau.
Du musst gleich wieder rein zur Probe.
Ach, stimmt, ja.
Ich habe die Uhr im Blick, keine Angst. Du hast noch, es ist 5:30.
Okay.
Du hast gesagt, jetzt morgen ist hier Performance. Du bist schon wieder am Üben wahrscheinlich. Was steht bei dir als nächstes so an? Welche Projekte kommen in nächster Zeit?
Eigentlich die nächsten Projekte sind auch mit Eva. Also wir haben einen Workshop für Studenten, also Komponistenstudenten bei Durham University im Norden hier in England. Und dann fahren wir nach Venedig für den Biennale.
Oh,
spielen wir da. Ja,
schön.
Ich weiß. Ich freue mich, ich war noch nie da.
Wird bestimmt ganz super.
Ja.
Ich stelle am Schluss allen Gästen 4 Fragen.
Okay.
Und deswegen jetzt auch dir natürlich.
Sehr gut.
Die erste Frage, aber die hast du jetzt im Grunde schon beantwortet, ist, was übst du oder was lernst du gerade im Moment?
Also ich lerne am Moment, die Stücke, die ich morgen spiele, habe ich heute Morgen geübt. Und das ist ein kleines Konzert für Harfe eigentlich, aber ein ganz neues Harfe, das sieht ganz komisch aus. Und das ist für 7 Instrumente und Harfe, das ist ganz schön.
Zweite Frage, was liest du gerade, wenn du gerade Zeit hast, was zu lesen überhaupt?
Ah ja, ich habe gerade ein Buch von Kurzgeschichten von Lucia Berlin gelesen. Die sind ganz super.
Der Podcast ist bei ganz vielen Anbietern online, auch bei Spotify, und ich habe beschlossen, eine Playlist zu erstellen. Und dieser Playlist kann jeder Gast einen Song hinzufügen. Jetzt spontan, vielleicht hast du was aus dem aktuellen Projekt. Welchen Song würdest du dir aussuchen?
Ich habe eine Probe mit Lawrence Crane heute Nachmittag gemacht und ich würde gerne sein Stück Sparling anbieten, weil das war das erste Stück von Lawrence, das ich gespielt habe, also in 2007 oder 2008. Und die Klarinette spielt nur zwei Töne, aber es ist sehr schön.
Okay, wird auf jeden Fall auf die Playlist gepackt. Allerletzte Frage. Du bist super viel unterwegs, du übst wahnsinnig viel, du spielst viel und die Tage sind bestimmt manchmal ganz schön voll auch. Manchmal fällt es einem schwer, wenn man irgendwie nach Hause kommt von so einem langen Tag, so abzuschalten und auch zu entspannen. Hast du irgendeine Art von Strategie, wenn du nach Hause kommst, vielleicht sehr spät und du weißt, du musst jetzt einfach auch mal ein bisschen schlafen und entspannen? Gibt es eine Art, irgendwas, was du tust, um einfach den Kopf auszuschalten, um runterzukommen ein bisschen?
Oh, gute Frage. Also eigentlich ist es bei mir manchmal problematisch, aber ich mache ganz viel Yoga und ich lese viel. Also das finde ich am besten. Also kein Handy ins Bett. Und ich lese eine Stunde und atme tief und dann hoffentlich schlafen gut.
Okay, super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß jetzt bei der Probe und vor allem auch morgen beim Konzert.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir konnten trotz der ein oder anderen Störung alle wichtigen Themen abgrasen, die es zu besprechen gab. Bei Fragen zur Folge oder auch bei allgemeinen Anregungen könnt ihr mir natürlich immer schreiben. Die Insta-Seite vom Podcast lautet weitesfeld_derpodcast. Abonniert den Podcast natürlich gerne auf allen Plattformen, auf denen ihr so Podcast hört. Und teilt gerne auch einen Link auf euren ganzen Social-Media-Profilen, damit der Weitesfeld-Hörerkreis weiterhin so schön wächst wie bisher. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao.